Stellen wir uns vor, wir sind eingeladen von einem Bekannten mit anderen Freunden gemeinsam. Und wir kommen in dieses Haus und wir sehen, im Wohnzimmer steht ein Elefant. Aber an der Tür wird uns gesagt, wir dürfen über alles in diesem Haus reden, bloß nicht über den Elefanten. Wir sollen uns so verhalten und so benehmen, als gäbe es den Elefanten nicht. Vielleicht sagt ihr, das wäre seltsam, das wäre auch sehr seltsam und sehr komisch und unnatürlich. Aber es gibt eben Dinge, über die man nicht redet, obwohl sie sehr wichtig sind. Und man nennt diese Themen, dieses unausgesprochene Thema, das alle bewegt und das man doch versucht, möglichst zu vermeiden, den Elefanten im Raum. Nun, der Tod ist einer der größten Elefanten im Raum, über den man in der Regel nicht redet. Und doch ist der Tod eine der großen Realitäten unseres Lebens, weil der Tod eben jeden Menschen trifft oder treffen wird. Und er bringt Folgen mit sich, die nicht wieder gut zu machen sind. Es ist also notwendig, dass wir über den Tod reden. Und deswegen betet Moses dieses Gebet, von dem wir schon gehört haben: Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Manchmal reden Menschen dann doch über den Tod. Häufig sind das junge Menschen, die nicht klarkommen mit dem Gedanken, dass sie sterben müssen. Oft geschieht das heute in den Internetforen, im Internet, und so habe ich mal reingeschaut und gesehen, was junge Menschen so schreiben. Und ein junger Mensch schreibt hier: Hallo, manchmal liege ich einfach im Bett und habe total die komischen Gedankengänge. Und wenn ich über dieses Thema Tod nachdenke, kriege ich Panik. Ich komme einfach nicht klar, dass es mich irgendwann einfach nicht mehr gibt. Wie kann man damit klarkommen? Ich kann doch nicht einfach weg sein. Bitte sagt mir, wie ihr über die Sache denkt. Ich bitte um Hilfe. Ein anderer Jugendlicher schreibt: Ich habe schreckliche Angst vor dem Tod und immer, wenn ich dann im Bett liege und einschlafen möchte, kann ich das meistens nicht, da ich immer denken muss, was nach dem Tod kommt. Und vor allem habe ich Angst, nach dem Tod unendlich zu leben. Es muss ja voll schrecklich sein, dass es nie zu einem Ende kommt. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt tun soll. Manchmal bleibe ich nächtelang liegen, bekomme Panik und Herzrasen. Ein anderer junger Mann schreibt: Hallo, ich bin 15 Jahre alt und habe schreckliche Angst vor dem Tod. Ich finde es einfach schrecklich, dass man dann nicht mehr da ist und es einfach vorbei ist. Ich möchte nicht sterben und ich glaube nicht an das, dass danach noch was kommt. Ich denke, es wird einfach nichts sein, gar nichts. Ich könnte einfach nur heulen und es überkommt mich so eine Angst. Aber der Tod gehört dazu. Wie kann ich mich damit abfinden und es einfach hinnehmen, wie es ist? Bitte um Hilfe. Danke. Jordan Peters, einer der bekanntesten Intellektuellen unserer Zeit, sagt: Eine der existenziellen Tatsachen, die uns dazu zwingen, religiöse Fragen zu stellen, ist die Tatsache des Todes. Und deshalb denke ich auch, dass man die Religion nicht ausrotten kann. Denn was wirst du tun? Wirst du die Sorge der Menschen im Hinblick auf den Tod ausrotten? Ich glaube nicht. Ich war auf Beerdigungen und die Leute stehen herum und wissen nicht, was sie sagen sollen. Und das liegt daran, dass wir angesichts der Sterblichkeit alle sprachlos sind. Menschen wissen nicht, wie sie mit ihrem eigenen Tod umgehen sollen, wie sie mit dem Tod anderer Menschen umgehen sollen, was sie sagen sollen. Und das belegen auch einige moderne Grabinschriften. Ich habe mir einige angeschaut. Ich bin dann mal weg. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Lach nicht, du bist die Nächste. Punkt, 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 hat die Gruppe verlassen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Oder Steuerung alt entfernen. Lacht nicht. Ich habe es gelesen. Wie sollen wir nun leben? Wie sollen wir nun leben angesichts des Todes und der Sterblichkeit? Nun, wir sollten den Tod nicht verschweigen. Wir sollten uns dem Tod stellen und wir sollten uns Gewissheit verschaffen über den Tod, was er ist und welche Konsequenzen er mit sich bringt. Also 7 Dinge, die du über den Tod wissen solltest. Erstens, der Tod ist eine Folge der Sünde. Gott hat den Tod nicht gewollt. Es gab von Anfang an den Tod nicht. Gott hat die Welt erschaffen, es gab Adam und Eva, es gab einen wunderschönen Garten, den wir zu Recht Paradies nennen, es gab Vögel, es gab alle Arten der Tiere, aber es gab den Tod nicht. Kein Lebewesen war vom Tod bedroht und niemand in dem Paradies hätte sich vorstellen können, dass es den Tod gibt und was er bedeutet und wie schrecklich er ist. Es gab keine Erfahrung mit dem Tod, keine Berührung, niemand wurde beerdigt. Niemand starb, es gab keinen Sarg, keine Särge, keine Gräber und keinen Friedhof im Paradies. Der Tod war völlig, völlig unbekannt. Nun, an dieser Stelle möchte ich auf den weit verbreiteten Evolutionsglauben zu sprechen kommen. Der Evolutionsglaube ist eben der Glaube an eine nicht bewiesene und auch nicht beweisbare Theorie. Und leider gibt es auch Christen, Theologen, Pastoren, die an die Evolution glauben. Sie glauben zwar auch an einen Gott, aber sie gehen davon aus, dass Gott die Evolution in Gang gesetzt hat und dass sich dann das Leben in Milliarden von Jahren auf dem Weg der natürlichen Selektion, wie man sagt, entwickelt hat. Aber dieser Evolutionsglaube steht im direkten Widerspruch zur Bibel und zum biblischen Schöpfungsbericht. Denn die Evolution kommt nicht ohne den Tod aus, als notwendiges Schöpfungsinstrument. Der Tod ist positiv in der Evolution. In diesem evolutionären Modell stirbt nämlich immer das Schwächere und das Stärkere überlebt. Und so muss es sein. So geschieht die Höherentwicklung der Arten. Dr. Henning Engeln, ein Vertreter der Evolution, schreibt über den Tod: Da möchte man fast froh sein über die Weitsicht der Evolution, die uns dank der Erfindung des Todes ein solches Szenario der Überbevölkerung der Welt, das meint er, dass die Erde dann überbevölkert ist, bislang erspart hat. Biologisch gesehen ist das Sterben eine Notwendigkeit, ohne die es keine Weiterentwicklung geben kann. Ohne den Tod wäre der Homo sapiens, der in die Zukunft blickende Mensch, nie entstanden. Das ist die Sichtweise der Evolution. In der Evolutionstheorie ist der Tod ein Segen und von Anfang an notwendig und gut. Nun, im Schöpfungsbericht der Bibel ist der Tod ein Feind, ein Fluch, der über die Welt kam durch den Sündenfall des Menschen. Und deshalb ist der Evolutionsglaube und der Glaube an den Schöpfergott und an die Bibel, die beiden sind nicht miteinander vereinbar. Leider kam der Tod doch in unsere Welt hinein und er kam in unser Leben durch den Sündenfall von Adam und Eva hinein. Weil der Mensch seit seinem Sündenfall von Gott getrennt ist, getrennt wurde. Gott ist die Quelle des Lebens und wenn man von der Quelle des Lebens abgeschnitten ist, folgt der Tod. Und so sagt uns Paulus das im Römerbrief Kapitel 5, Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Als erstes starben Tiere. Wahrscheinlich waren es 2 Schafe, wir wissen es nicht genau. Sie starben, weil der Mensch von der verbotenen Frucht gegessen hatte und feststellte, ich bin nackt. Und er hatte das Bedürfnis, sich zu kleiden und Gott kommt diesem Bedürfnis entgegen. Und Gott tötet Tiere und macht aus den Fellen vermutlich dieser Schafe Kleider für Adam und Eva. Sie sterben wegen der Sünde des Menschen. Später sterben auch andere Tiere. Abel bringt ein Opfer von seinen Schafen weil er weiß, er ist ein Sünder. Er bringt diese Tiere stellvertretend für sich als Opfer für Gott. Und dann stirbt auch der erste Mensch, Abel selbst, ermordet durch seinen Bruder Kain. Später sterben dann auch die ersten beiden Menschen, Adam und Eva. Dann sterben ihre Kinder, ihre Enkel und alle Nachkommen Adams. Auch die Tierwelt wurde dann sterblich. Tiere haben zwar nicht gesündigt, Tiere können nicht sündigen, weil sie keine moralischen Wesen sind und keinen freien Willen haben, können keine Entscheidung treffen für das Gute oder das Böse, aber sie wurden unter den Fluch der Sünde gestellt, ohne ihr Verschulden, weil der Mensch gesündigt hatte. Und auch die Tierwelt wird sterblich. Die zweite Wahrheit, die wir über den Tod lernen, ist, der Tod ist ein vorübergehendes Phänomen. Ja, ihr habt richtig gehört, der Tod ist ein vorübergehendes Phänomen. Der Tod ist keine bleibende Realität. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht der Bibel, des Evangeliums. Es wird eines Tages so sein, dass der Tod aus der Wirklichkeit des Menschen für immer verschwunden sein wird. Der Tod und all die Schrecken, die mit dem Tod für uns verbunden sind, werden dann die Menschen nie wieder plagen. Nun, der Tod, warum ist das so? Weil der Tod am Ostersonntag besiegt wurde. Der Tod ist ein besiegter Feind. Als Jesus am dritten Tag aus dem Grab auferstanden war, war die Macht des Todes für immer gebrochen. Und seit dem Ostersonntag ist der Tod ein besiegter Feind und der Tod hat ein Ablaufdatum. Er hat ein Ablaufdatum, ja. Dieses Ablaufdatum ist der Tag der Auferstehung der Toten. Seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus haben sich nämlich die Machtverhältnisse im Universum geändert. Radikal. Jesus bestätigt dem Apostel Johannes diese Tatsache im letzten Buch der Bibel und er sagt ihm: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat also die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das bedeutet, dass er über diese Mächte verfügt und sie befehligt. Das war nicht immer so. Bis zum Ostersonntag hatte nämlich der Satan für sich diese Schlüsselgewalt beansprucht. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Wir lesen das im Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 14. Dort heißt es, weil nun die Kinder, das heißt, das sind wir, von Fleisch und Blut sind, hatte er, Christus, gleichermaßen daran Anteil, er wurde Mensch, lebte in einem Körper wie wir, auf dass er durch den Tod, durch seinen Tod, die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Irgendwie gibt es so ein Geräusch, oder? Oder nehme nur ich das wahr? Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir müssen nicht mehr Angst vor dem Tod haben und ein Leben lang dessen Knechte sein. Jesus hat den Satan und seine Macht über den Tod überwunden. Jesus hat die Macht über den Tod in seine Hand genommen. Er hat es durch seinen eigenen Tod gemacht. Denn mit seinem Tod hat er ja für meine und deine Schuld bezahlt. Das war der Sinn seines Todes am Kreuz. Und damit hat Jesus dem Satan die Todeswaffe entzogen, durch die er über den Tod herrschte. Nämlich die Sünde, meine und deine Sünde, war die Todeswaffe Satans. Wenn aber die Sünde weg ist, weil du Vergebung hast in Christus, geschenkt bekommen, als Geschenk der Gnade von Gott, hat Satan keine tödliche Waffe mehr in der Hand gegen dich. Ja? Das bestätigt uns Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, ab Vers 14. Er sagt, er, Christus, hat den Schuldbrief getilgt, die Anklageschrift vernichtet, die gegen mich gerichtet war. Der Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte, damit hat er die Mächte und Gewalten, Satan und die Dämonen, ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Die schrecklichsten Feinde des Menschen sind seit der Auferstehung Jesu besiegt. Satan und der Tod. Und Paulus bestätigt das noch einmal ausdrücklich im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Er sagt, er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Dieses unvergängliche Leben gibt es nur in Jesus Christus. Niemand kann dich vom Tod retten. Niemand kann dich vom Schrecken des Todes befreien, außer Jesus Christus allein. Und das ist der Grund, warum die christliche Botschaft Evangelium genannt wird. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Der Tod hat verloren, er ist besiegt. Wenn du immer noch ein Knecht der Sünde bist, dann bist du auch ein Knecht des Todes und lebst in Angst. Aber ich lade dich ein, heute Christ zu werden, zu Jesus zu kommen, diese Angst für immer zu überwinden. Jesus befreit dich von deiner Sünde, er schenkt dir Vergebung und rettet dich vor dem Tod. Die dritte Wahrheit, die wir über den Tod wissen müssen, ist diese: Für einen Christen hat der Tod nur positive Folgen. Der Tod bedeutet für einen Christen nämlich etwas völlig anderes als für einen Nichtchristen. Was sind die Folgen des leiblichen Todes für einen Christen? Einmal ist es so, dass der Christ diese gefallene, sündige Welt verlässt, wenn er stirbt, und geht nach Hause in das Haus des Vaters. Es ist eine Heimkehr für den Christen. Es ist die schönste Reise seines Lebens. Eigentlich müssen wir sagen, der Tag des Todes ist der schönste Tag im Leben eines Christen. Ich rede hier nicht über das Sterben, über den Prozess des Sterbens. Das ist für keinen angenehm. Auch der Abschied tut weh und die Hinterbliebenen trauern, das stimmt. Aber für den verstorbenen Christen selbst ist der Tag des Todes der schönste Tag in seinem Leben. Er geht nämlich in die unbeschreibliche Herrlichkeit Gottes ein und darf seinen Vater sehen und seinen Herrn Jesus Christus sehen, an den er geglaubt hat. Paulus sagt deswegen auch diese unglaublichen Worte im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, 5, ab Vers 6, über den Tod. Er sagt, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Wir sind in der Fremde, wir sind nicht zu Hause, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Was für unglaubliche Worte, die doch so wahr sind für einen Christen. Welch eine Perspektive. Ein Christ kommt endlich zu Hause an. So wird für einen gläubigen Mensch der Tod zu einem großen Segen. Christus hat den größten Schrecken für uns Menschen in den größten Segen verwandelt. Es gibt keinen Platz mehr für Angst. Es ist auch der Tag des Wiedersehens mit all den Lieben, die vor dieser Person gestorben sind. Man trifft sich im Haus des Vaters, man ist wieder zusammen, man feiert gemeinsam. Und ich bin Nick sehr dankbar für sein Zeugnis, das er hier erzählt hat. Genau darum geht es auch da. Ja, er weiß jetzt, er wird seinen Sohn, der gar nicht geboren wurde hier auf dieser Welt, wiedersehen. Er wird ihn sehen. Es gibt ein Wiedersehen. Und deshalb nennt die Bibel auch die Menschen, die in Christus sterben, glücklich oder selig. So heißt es in Offenbarung 14, Vers 13. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Das heißt, sie verlieren auch nichts. Sie gewinnen nur, ihre Werke folgen ihnen nach. Nichts war umsonst, was sie gewirkt, was sie geleistet, was sie getan haben in diesem Leben aus Liebe zu Gott und ihren Mitmenschen. Alles wurde gezählt, alles wird aufbewahrt, alles kommt im Himmel an. Nichts ist bei Gott vergessen oder verloren. Sie werden für ihre Mühen, für ihre Treue, für ihren Dienst, für ihre guten Werke reichlich belohnt werden. Paulus ist deshalb von dieser Perspektive des leiblichen Todes regelrecht begeistert. Und nicht, weil er lebensmüde ist. Ich denke, wenn wir seine Briefe lesen, wissen wir, er ist voller Energie, hier auf dieser Welt zu wirken für Christus. Aber er weiß, was ihn erwartet. Und deswegen sagt er im Philipperbrief 1, Abvers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich kann nur gewinnen, wenn ich sterbe. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Der Tod ist also ein Aufbruch für den Christen. Es geht aufwärts, es geht endlich nach Hause und wir lassen das Leid und die Not zurück. Viertens, der Tod hat für einen Nichtchristen nur negative Folgen. Was sind die Folgen für einen Nichtchristen, für einen gottlosen Menschen, wenn er stirbt? Nun, wenn ein Mensch das Angebot Gottes in Jesus Christus abgelehnt hat, wenn er die Vergebung Gottes, die Gott ihm angeboten hat, nicht angenommen hat, dann sind die Folgen des leiblichen Todes für diesen Menschen nur negativ und äußerst tragisch. Für ihn endet nämlich mit dem Tag des leiblichen Todes die Möglichkeit, die Vergebung, die Gott ihm in Jesus angeboten hatte, anzunehmen. Für diesen Menschen schließt sich die Tür der Gnade für immer. Die Bibel sagt uns, wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Für einen ungläubigen Menschen sieht es so ähnlich aus wie für einen Gläubigen auch, oberflächlich betrachtet. Sein Leib stirbt, er wird auf den Friedhof gebracht, in einen Sarg gelegt, in ein Grab gelegt, beerdigt. Genauso wie auch der Körper des gläubigen Menschen. Aber das, was auf dem Friedhof so gleich aussieht, so ähnlich aussieht, täuscht, wenn wir hinter das Grab sehen könnten. Der Aufenthaltsort und der Zustand der beiden Menschen, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Der gläubige Mensch ist zu Hause in der Herrlichkeit des Himmels angekommen. Der ungläubige Mensch ist am Ort des Schreckens angekommen. Auch er ist bei vollem Bewusstsein, er wartet nämlich jetzt auf den Tag des Gerichts. Er ist sozusagen in Untersuchungshaft, bevor der Tag des Gerichts kommt. Er weiß, er hat sein Leben falsch gelebt, er hat die Chance vertan, er hat das Angebot der Gnade ausgeschlagen und er hat diese unglaubliche Gnade Gottes nicht genutzt. Er hat sie bewusst abgelehnt. Und damit hat er sein ewiges Schicksal für immer besiegelt und er hat keine Hoffnung mehr. Das ist der Grund, warum der Apostel Paulus zum Beispiel den Gläubigen in Thessalonich sagt, ihr dürft nicht so trauern bei einer Beerdigung um eure Lieben wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Ihr habt Hoffnung. Das Bild ist schwarz-weiß. Ihr müsst verstehen, wenn ihr einen lieben, verstorbenen Menschen beerdigt, dann dürft ihr nicht so trauern, als hättet ihr keine Hoffnung, wie die Menschen dieser Welt. Die haben keine Hoffnung, ihr schon. Die fünfte Wahrheit, die wir über den Tod wissen müssen, ist diese: Es gibt keine Auslöschung der Existenz und keinen Todesschlaf. Es gibt ja unterschiedliche Versuche, den Tod zu definieren. Die einen gehen davon aus, dass der Mensch tot ist, wenn keine Gehirnströme mehr gemessen werden können. Eine andere Todesdefinition besagt, dass der Mensch tot ist, wenn er aufgehört hat zu atmen. Eine weitere Definition geht davon aus, dass der Mensch tot ist, wenn es keinen Herzschlag mehr gibt und wenn kein Puls mehr gemessen werden kann. Die Bibel aber nennt uns eine andere Todesdefinition. Laut biblischem Schöpfungsbericht ist das Wesen des Menschen nämlich zweigeteilt. Der Mensch besitzt einen materiellen Körper und einen nichtstofflichen Geist. Und der Geist kommt von Gott und kann nicht sterben. Der Geist des Menschen ist ewig. So heißt es im Schöpfungsbericht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde, seinen Körper, der lag da, und blies ihm dann den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nun, der Tod des Menschen ist laut biblischer Definition dann auch die Trennung zwischen Geist und Körper. Wenn der Geist oder die Seele, können wir auch sagen, des Menschen den Körper verlässt, ist der Körper tot. So lesen wir es im Predigerbuch 12, Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ein Ende der Existenz ist nicht möglich. Geist kann nicht aufhören zu existieren oder sterben. Keine Existenz, wie sich manche Menschen das vorstellen oder auch wünschen, keine Existenz gibt es nur vor der Zeugung, niemals danach. Weil der Mensch eben nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, hat er eine ewige und niemals endende Existenz. Das Ende der Existenz ist ein falsches, ein selbst erfundenes Wunschdenken der Atheisten, die sich das wünschen. Aber es ist nicht möglich. Es gibt auch keinen Todesschlaf, wie manche Menschen vermuten, zum Beispiel die Adventisten lehren das oder die Zeugen Jehovas. Der Mensch schläft nicht im Grab. Nein. Was schläft, ist eigentlich nur seine äußere Hülle, der Leib, der Körper. Manchmal hat das auch den Anschein, wenn ein Mensch so im Sarg liegt und man sieht die Leiche, als würde der Mensch schlafen und man denkt, er muss doch gleich wach werden. Die Bibel beschreibt das auch häufig so. Ja, er ist entschlafen. Und hier haben wir die Hoffnung der Auferstehung, die gleich da enthalten ist in diesem Wort. Natürlich, der Körper wird auch auferstehen, wird wach werden am Tag der Auferstehung. Was schläft, ist eben nur seine äußere Hülle, der Leib, der wieder wach werden wird. Die Seele, der Geist des Menschen, also das, was mich und dich als Person ausmacht, zieht um bei dem leiblichen Tod in die jenseitige Welt. Unser Körper ist nur ein Kleid des Geistes. Beim leiblichen Tod legen wir dieses Kleid ab, wir ziehen es aus. Und wir nennen es ja auch zu Recht die sterbliche Hülle. Es ist nur eine Hülle, in der der Geist wohnt. Man kann es mit einer Geige und einem Geigenkasten auch vergleichen. Ja, der Körper ist in diesem Bilde nur der Geigenkasten. Aber das, was die Musik ausmacht, ist die Geige. Das ist die Seele. Das ist der Geist. Das ist die Person. Und die Seele kann nicht sterben. Der Tod kann eben nur das Biologische, nur das Materielle töten und niemals das Geistliche, Geistige oder Seelische. Es gibt auch ein modernes Beispiel dafür, das wir vielleicht besser verstehen. Und zwar, wenn mein Computer stirbt, und dann stirbt nur die Hardware. Ja, die Software stirbt nicht, die Programme, die Dateien, die sterben nicht. Die ziehen um in die Cloud, in den Computerhimmel. Und wenn ich dann einen neuen Computer habe, dann kommen alle Programme und Dateien wieder auf den neuen Computer und nichts ist verloren. So ähnlich verhält es sich auch mit dem leiblichen Tod. Wenn mein Leib stirbt, stirbt meine Seele, mein Geist, meine Persönlichkeit nicht, aber auch nicht meine Erinnerungen, wie manche meinen, dann ist ja alles vergessen. Nein, nein, du bleibst die Person, die du bist. Natürlich bleiben deine Erinnerungen da, deine Werke bleiben und ich lebe immer weiter bei vollem Bewusstsein. Diese Wahrheit bestätigt die Bibel an sehr vielen Stellen, wenn wir sie aufmerksam lesen. Denken wir zum Beispiel nur an die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus. Beide sind gestorben, ihre Körper sind beerdigt, liegen auf dem Friedhof und doch sind beide bei vollem Bewusstsein. Der eine feiert und der andere leidet. Die sechste Wahrheit, die wir über den Tod wissen müssen, ist diese: Der leibliche Tod endet für alle mit der Auferstehung. Für alle. Am Ende der Geschichte werden alle Gräber leer sein. Es wird kein einziges gefülltes Grab mehr geben. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus am Ostermorgen garantiert die Auferstehung aller Toten. Es wird einen Abstand geben zwischen der einen und der anderen Gruppe. Aber die Auferstehung ist ein göttliches Muss. Und Paulus sagt Folgendes über die Auferstehung im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese ab Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Und dann später sagt Paulus, mit einem Abstand von mindestens 1000 Jahren, am Ende des 1000-jährigen Reiches, auferstehen all die, die nicht in Christus sind, also die ungläubigen Toten aus ihren Gräbern zum Gericht. Aber sie müssen auferstehen, denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Auferstehung, ein göttliches Muss. Und bei einer meiner nächsten Predigten werden wir dann über 7 Dinge reden, die wir über die Auferstehung wissen müssen. Die 7. Wahrheit, die wir über den Tod wissen sollten, ist diese: Für den ungläubigen Menschen gibt es den zweiten Tod. Ja, der Tod kennt eine Steigerung, wie das Leben auch. Die Steigerung des Lebens ist das ewige Leben in einer völlig neuen Qualität. Es ist das Leben im unsterblichen Leib, in der unbeschreiblichen Herrlichkeit des Himmels, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Sünde, ohne Krieg, in der Gegenwart Gottes, den wir sehen werden. Aber auch der Tod hat eine Steigerung. Auf den ersten leiblichen Tod, sagt uns die Bibel, folgt für ungläubige Menschen der zweite, der ewige Tod. Und dieser Tod ist ewig und vollzieht sich ununterbrochen bei vollem Bewusstsein. Es ist ein nie endendes Sterben. Der erste Tod wird also für die gottlosen Menschen ja bei der Auferstehung enden. Und vielleicht nennt die Bibel diesen zweiten Tod eben den zweiten Tod, weil dann diese auferstandenen Menschen, die ja im Leib vor dem Gericht Gottes stehen werden, wieder sterben müssen. Aber es ist ein anderer Tod, von einer anderen Qualität, ein ewiger Tod. Dieser zweite Tod ist unumkehrbar, ewig. Und diesen Zustand, auch diesen Ort, nennt die Bibel eben die Hölle oder auch den Feuersee. Johannes beschreibt diesen zweiten Tod so, oder schreibt über ihn so. Er sagt: Ich sah die Toten vor dem Thron stehen am Tag des Gerichts, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und bei einer meiner nächsten Predigten werden wir auch über 7 Dinge reden, die wir über die Hölle wissen müssen. Wie sollen wir nun leben angesichts des Todes und der Sterblichkeit? 3 Dinge möchte ich vorschlagen, die wir unbedingt beachten müssen. Erstens, du solltest mit dem Tod rechnen und auf das Sterben vorbereitet sein. Moses betet: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Klugheit, Weisheit beginnt damit, dass ich mir bewusst mache und damit rechne, dass ich sterben muss. Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte jener Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den Königen, den Mächtigen, den Fürsten die Wahrheit zu sagen. Auch wenn die Wahrheit vielleicht sehr bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran und sagte, du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst den Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken. Aber solltest du einmal einem Menschen begegnen, der noch närrischer ist als du, dann gib diesem Menschen diesen Stab ab. Nun, jahrelang trug der Narr diesen Stab bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Er hüpfte ins Krankenzimmer zum König und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst? Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald zurückkommen. Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück. Nun, nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du die Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf, traurig, das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, um mich um eine rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man da nicht mehr zurückkommt. Und doch hast du nicht dafür gesorgt, dass dir die ewigen Türen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Sei kein Narr. Treffe heute die Vorbereitung auf diese Reise, wenn du sie bisher noch nicht getroffen hast. Eine Reise, auf die auch du gehen musst. Rechne mit dem Tod, kalkuliere ihn ein in deine Lebensplanung. Denke dein Leben vom Ende her. Lese es wie eine hebräische Bibel, wie Heinrich gesagt hat. Zweitens, du solltest vor dem Tod dein Sündenproblem gelöst haben. Es gibt ein Sprichwort, ein Mann soll in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen. Und der Ursprung dieses Sprichwortes steht im babylonischen Talmud. Aber dieses Sprichwort ist nicht wahr. Das sind nicht die wichtigsten Aufgaben für einen Menschen. Es entspricht auf keinen Fall der Wahrheit der Bibel. Das Allerwichtigste, was du angesichts des Todes machen musst, ist, dass du dein Sündenproblem löst. Wir haben ja gesehen, die Sünde ist ja die Ursache des Todes. Und wenn du den Tod überwinden willst, wenn du Unsterblichkeit haben willst, ewiges Leben, dann musst du dein Sündenproblem vor deinem Tod gelöst haben. Du stirbst ja, weil du ein Sünder bist. Und der Tod wird seine Macht über dich behalten, wenn du deine Sünden nicht los wirst vor deinem Sterben. Paulus sagt, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, ist der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist Realität in deinem Leben, weil du Sünder bist. Und wenn du den Tod besiegen und ewig leben willst, musst du deine Schuld, die du vor Gott hast, loswerden. Jesus ist die Lösung für dein Sündenproblem. Du brauchst Jesus. Niemand kann dir helfen. Der Buddhismus nicht, Mohammed nicht. Keine Religion dieser Welt bietet eine Lösung für das Sündenproblem. Nur Jesus. Er sagt, er ist in diese Welt gekommen, Sünder zu retten. Er bietet dir Vergebung deiner Schuld an, wenn du ihn aufnimmst als Retter und als Herrn. Paulus sagt, Denn der Lohn der Sünde, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und drittens und letztens, du solltest die Entscheidung für Jesus nicht auf morgen verschieben. Vielleicht hast du es schon oft genug verschoben, aber weil wir sterblich sind, haben wir keine Garantie für morgen. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben, ob wir noch da sind, ob wir noch kognitiv in der Lage sind, zu denken und Entscheidungen zu treffen. Es gibt ein Gegenmittel gegen den Tod. Das ist Jesus Christus. Er ist gekommen, uns von der Macht des Todes zu erlösen. Er kann und er will auch dir die Angst vor dem Tod nehmen, sodass du ganz gelassen leben kannst und dich sogar freuen kannst auf den Tag deines Todes. Du musst nur deine Hand ausstrecken und diese Gabe Gottes dankbar annehmen. Gott will nicht, dass du unversöhnt mit ihm in die Ewigkeit gehst. Es ist ausgesprochen nicht der Wille Gottes. Gott will nicht, dass du ohne Vergebung stirbst. Gott will nicht, dass du für immer verloren gehst und in den zweiten Tod kommst. Er sagt zum Beispiel durch den Propheten Hesekiel Folgendes. Und du Menschenkind, sage dem Hause Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? Angesichts des Todes und der Vergänglichkeit, wie können wir leben? So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Warum willst du sterben, wie immer du heißt? Sagt Gott zu dir heute, ich biete dir doch Leben an, Befreiung von Sünde und Tod. Warum willst du sterben? Aber Gott überlässt dir die Wahl. Du musst die Entscheidung treffen. Kehre heute noch um zu deinem Gott und lebe. Warum willst du sterben und ewig verloren gehen? Gott lädt dich ein, das Angebot der Gnade heute anzunehmen, den Tod zu überwinden und für ewig gerettet zu sein. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst und Hilfe brauchst, bleib zurück. Wir beten gerne mit dir zusammen. Und Gott wird dich retten. Amen.